ARD. SWR Kultur. Forum.
Mit Geli Hensoldt und dem Thema Am fossilen Tropf, was der Nahostkrieg für unsere Energieversorgung bedeutet. Von der größten Bedrohung der Energiesicherheit in der Geschichte der Menschheit spricht angesichts des Kriegs im Nahen und Mittleren Osten der Chef der Internationalen Energieagentur. Er meint, die Lage sei schlimmer als die beiden Ölkrisen von 1973 und 1979 und schlimmer auch als das, was wir nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine erlebt haben. Und tatsächlich merken wir alle, auch in unserem Alltag, die Preise für Öl und Gas steigen gerade dramatisch. Und die Folgen, die spüren wir schon jetzt, zum Beispiel an der Tankstelle. Und klar, je länger dieser Krieg geht, desto stärker ist auch der wirtschaftliche Aufschwung in Deutschland bedroht. Was bedeutet dieser Krieg für Verbraucher, Verbraucherinnen und für Unternehmen? Wie stellen wir sicher, dass wir genügend Öl und Gas haben, auch im kommenden Winter? Und was muss langfristig passieren, damit Deutschland unabhängiger wird von fossilen Energieimporten? Das diskutieren wir in diesem Forum in SWR Kultur, und zwar mit Steffen Kawohl. Er ist Referent für den Fachbereich Energie beim Deutschen Mittelstandsbund. Und mit dabei ist auch Daniel Wetzel. Er ist Wirtschaftsredakteur bei der Weltgruppe. Und mit diskutieren wird auch Petra Pinzler. Sie ist Autorin bei der Zeit. Frau Pinzler, worauf müssen wir uns in Deutschland einstellen, wenn der Krieg im Nahen Osten noch länger geht? Also was kommt da auf uns zu?
Wir müssen uns darauf einstellen, dass alles oder fast alles teurer wird. Diejenigen, die Auto fahren, merken die Preise erstmal an den Tankstellen. Aber auch alle anderen werden sie spüren, denn Güter müssen transportiert werden. Das heißt, da kommen dann die Transportkosten drauf. In vielen Produkten sind Vorprodukte, die mit Öl produziert werden oder in denen sogar Öl drin ist. Also es wird vieles für uns alle teurer werden.
Sind wir denn schon mittendrin in einer Energiekrise?
Der Chef der Internationalen Energieagentur hat es ja gesagt, das ist eine Krise, die wir spüren, aber die eben auch andere Länder auf dieser Welt noch viel stärker spüren. Der Hunger kommt schon jetzt in der Welt zurück, weil viele Länder eben abhängig sind von diesem Öl und dem Gas. Und das wiederum kann zu allem Möglichen führen. Ich will jetzt gar keine Flüchtlingsströme an die Wand malen, aber dass es in vielen Ländern bittere Folgen haben wird, ist relativ absehbar. Und je länger dieser Krieg dauert, desto schlimmer wird das eben werden.
Herr Kawohl, die Ölproduktion, die ist eingebrochen, beim Gas sieht's ähnlich aus. Wie dramatisch ist denn die Situation im Moment aus Sicht der deutschen Wirtschaft?
Aus Sicht unserer Unternehmen ist es schon eine sehr schwierige Lage. Wir haben uns diese Woche intensiv bei unseren Unternehmen, bei unseren Mitgliedern umgehört. Da ist es so, dass 2/3 der Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, schon berichtet, dass sie stark gestiegene Energie- und Stromkosten zu verzeichnen hatten. Und die Belastung so deutlich bei ihnen ist, dass auch schon Anpassungen notwendig geworden sind.
Anpassung heißt?
Also Anpassung bedeutet, dass sie entweder die Preise bereits für ihre Kunden angepasst haben, also diese Preissteigerung bei Energie und Sprit weitergegeben haben, oder dass sie geplante Investitionen verschieben oder reduzieren müssen und auch, dass sie bereits angefangen haben zu gucken, wo sie überhaupt noch ihren Energieverbrauch reduzieren können.
Klingt schon ziemlich nach Krise. Herr Wetzel, die letzte Energiekrise, die ist ja noch gar nicht so lange her. Die meisten von uns erinnern sich wahrscheinlich noch ziemlich gut an die Situation 2022. Hat denn die Politik die richtigen Lehren aus der Zeit eben 2022, dem Beginn des russischen Angriffskriegs, gezogen?
2022 war es eine andere Krise. Damals war es eine echte Knappheitskrise. Wir haben einfach kein Gas mehr bekommen aus Russland. Und die Krise, die wir jetzt erleben im Zuge des Iran-Kriegs, ist eine Preiskrise. Ja, also die Versorgung funktioniert noch. Es gibt keine physischen Knappheiten am Markt. Wir haben noch genug Gas und wir haben genug Öl, weil wir nur zu, ich glaube, es sind 8% aus dem Persischen Golf beliefert werden. Ja, der größte Teil unserer Gasimporte kommt jetzt halt per LNG aus den USA, aus Norwegen per Pipeline und so weiter. Da gibt es verschiedene Wege. Also wir haben eine ganz andere Art von Krise als 2022. Ja.
Aber das heißt, im Umkehrschluss konnte die Regierung aus der Krise damals gar nicht die Lehren ziehen, die heute hilfreich wären für die aktuelle Situation?
Ich glaube, Es werden schon Lehren gezogen. Man hat ja zum Beispiel versucht, das Gasportfolio zu diversifizieren, wie es heißt. Also schon der Robert Habeck, der frühere Wirtschaftsminister, ist ja in alle Welt gefahren, nach Katar und so weiter, um neue Gaslieferanten zu finden, Alternativen zu Russland. Man wollte sich weiter aufstellen, auch in Bezug von fossilen Energien. Öl und Gas vor allen Dingen. Und ich glaube, da hat man auch so einen gewissen Schritt gemacht. Ja, das reicht natürlich immer alles nicht und immer ist alles viel zu spät oder so. Aber man hat natürlich die Krise erkannt. Man hat damals auch sehr gut reagiert nach der Russland-Krise. Und insofern hat man da schon gut reagiert. Aber jetzt werden bei der jetzigen Krise andere Maßnahmen nötig werden. Ja, jetzt stellt man nämlich fest, wir sind hoch angreifbar wegen dieser Preise, die sich entwickeln. Und wir sind so verletzlich bei den Preisen, weil wir viel Gas mit kurzfristigen Verträgen per Tankschiff einkaufen, per LNG, verflüssigtes Erdgas. Das wird sehr kurzfristig gehandelt. Was viel sicherer wäre, wären Langfristverträge im Gas, so wie es Japan hat zum Beispiel. Die kaufen mit einem Langfristvertrag über 15 Jahre feste Gasmengen ein. Die haben aktuell sogar noch Gas übrig. Ja, also bei denen schlägt die Krise, obwohl die viel abhängiger sind, preislich nicht so sehr durch wie bei uns.
Ich würde sagen, das ist dann tatsächlich aber auch das, womit man diese Krise mit den vorherigen vergleichen kann. Selbst wenn wir im Moment tatsächlich noch Gas und auch Öl bekommen, also es nicht physisch fehlt, ist ja eines bei dieser Art von Märkten immer gleich. Es gibt Weltmarktpreise und der Preis ist in der letzten Krise, als der Ukraine-Krieg losging, massiv gestiegen und jetzt steigt er wieder massiv. Also wir sind schon tatsächlich von diesen Weltmärkten abhängig. Und einer der Gründe, warum wir natürlich noch zusätzlich abhängig sind, ist, dass wir ja sehr bewusst bestimmte Verträge nicht langfristig abgeschlossen haben, weil wir ja noch dieses zusätzliche kleine Problem mit der Klimakrise haben. Wir sagen, wir wollen uns jetzt nicht für die nächsten 20 Jahre ganz massiv an Gasproduzenten binden, weil wir ja eigentlich aus diesen ganzen fossilen Energien raus wollen und auch raus sollten.
Aber genau da hakt es ja im Moment auch. Also man sagt, man bindet sich nicht langfristig an Gaslieferanten, weil man eben langfristig auf andere Energiegewinnung setzt. Und da sind wir ja offensichtlich nicht weit genug. Sonst würde uns diese aktuelle Krise ja nicht so hart treffen, oder?
Ja, ist schon irre, ne? Also ich meine, der erste Ölpreisschock war in den 70er Jahren. Es ist jetzt ein halbes Jahrhundert her. Und wir haben immer wieder erlebt, dass es in fossilen Märkten Krisen gibt. Und die wird es auch weiter und künftig geben. Und trotzdem ziehen wir die Lehren immer noch so langsam. Also ich neige schon manchmal dazu, ein bisschen an unserer Klugheit zu zweifeln.
Herr Kavul, muss ich den Schuh auch die deutsche Wirtschaft anziehen?
Ja, es ist natürlich so, dass seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine es auch schon so ist, dass wir immer wieder Anfragen bekommen, was denn Unternehmen tun können, um unabhängiger von den hohen Energiepreisen zu werden und auch eben von fossilen Energieträgern. Deswegen muss man natürlich sagen, es mag das ein oder andere Unternehmen geben, was noch nicht genügend tut, aber so insgesamt würde ich sagen, dass wir schon sehen, dass ein großer Teil der Unternehmen durchaus verstanden hat und das auch nicht jetzt erst seit dem Ausbruch des Iran-Kriegs, sondern schon eben seit einiger Zeit und da auch eben was tut. Aber das funktioniert natürlich alles nicht so schnell und ja, da ist noch einiges zu tun, aber es ist durchaus ein Fortschritt zu erkennen aus meiner Sicht.
Vielleicht täusche ich mich, aber nach meiner Einschätzung wurde gerade die Diskussion um die Energiewende auch von Seiten der Wirtschaft oft auch unter diesem Preisargument geführt. Also die Energiewende ist teuer, das können wir uns im Moment nicht leisten. Vielleicht müssen wir an der einen oder anderen Seite Abstriche machen. Täusche ich mich?
Natürlich, das Argument war immer, das Ganze ist teuer. Inzwischen sind aber, wie wir, glaube ich, überall auch sehen können, die Preise für Erneuerbare diejenigen, die im Moment den Markt auch stabilisieren. Also die Erneuerbaren werden immer billiger. Das, was es teuer gemacht hat, ist, dass wir, wenn man von einem System in ein anderes wechselt, sozusagen die Übergangs-, die Geburtswehen haben. Und das kostet. Wir müssen Leitungen bauen, damit der erneuerbare Strom in auch andere Teile des Landes kommt. Aber diejenigen, die es geschafft haben, sich in den letzten Jahren Solarpanels aufs Dach zu setzen, am besten noch die Batterie im Keller und dann das E-Auto vor der Tür, das können sich viele Leute nicht leisten. Aber die sich das leisten konnten, die gucken jetzt ganz fröhlich auf dieses Problem und sagen, mein Problem ist es nicht mehr. Also das Problem ist immer diese Crunch-Zeit, die Zeit, die man braucht, um von dem einen System in das andere zu wechseln. Und viele Leute verwechseln dann eben die Kosten, die in diesem Übergang entstehen, mit den Kosten, die am Ende da sind. Und das ist, glaube ich, eins der Dinge, die sehr falsch gelaufen sind, auch in der Kommunikation.
Ja, in der Kommunikation läuft auch falsch, dass man diese Crunch-Zeit für sehr kurz hält. Ne? Ich habe nochmal die Zahlen angeschaut. Also Deutschlands Energieversorgung, Deutschland braucht 2900 Terawattstunden Energie, also Primärenergie, für alle Bereiche, ja, Verkehr, für Wohnen, Industrie, Stromerzeugung, alles so. 2900 Terawattstunden pro Jahr. Und wie viel hat Solarenergie im letzten Jahr geliefert? Das waren 87 Terawattstunden. Ja, und nochmal 130 Terawattstunden Wind obendrauf. Jedenfalls ein Bruchteil dessen, was wir als Primärenergie brauchen und auch komplett dekarbonisieren wollen mit Hilfe von Wind und Solar. Solar hat einen Anteil am Primärenergiebedarf von 3,4% nach 25 Jahren Energiewende und 450 Milliarden Euro Subventionen für die gesamte Ökostromeinspeisung. Ja, also hat die Energiewende in 25 Jahren im Strombereich viel bewirkt. Ja, aber der Strombereich macht halt
fast
nur ein
60%, ne?
Ja, genau, da haben wir 60%, aber man vergisst immer, dass der Strombereich nur 20% des gesamten Energiebereichs ausmacht. Ja, also 4/5 sind Verkehr, Wohnen und Industrie. Also da spielen zu 80% die fossilen, flüssigen und festen Energieträger Öl, Kohle und Gas nach wie vor die Rolle. Ich glaube, wir waren alle sehr überrascht, als die ersten Raketen in Teheran einschlugen, dass wir immer noch nach 25 Jahren Energiewende zu 80% von fossilen Energien abhängig sind.
Und da sind wir dann bei dem, was in der Verantwortung der Industrie liegt. Also wenn wir nach Norwegen schauen, wo der E-Auto-Anteil, glaube ich, inzwischen über 90% liegt, die lachen im Moment auch ganz locker über die Preise für Öl und Diesel. Und man kann schon sagen, ich glaube, das geben sogar Teile der Automobilindustrie inzwischen hinter vorgehaltener Hand zu, dass wir das ein Stück weit verschlafen haben. Hätten wir einen größeren E-Auto-Anteil, dann würde eben auch ein größerer Teil des Brutto-Endenergieverbrauchs durch Erneuerbare gedeckt werden können und wir wären nicht so abhängig vom Öl.
Naja, beim Beispiel Norwegen muss man natürlich auch sagen, Norwegen verkauft Öl und Gas in gigantischen Mengen. Ja. Der Wohlstand des Landes basiert auf dem Verkauf von Öl und Gas. Ja. Deswegen, dass jetzt das Land als grünen Vorreiter darzustellen, das zieht dann irgendwie nur bedingt. Die haben so viel Geld, die könnten jedem Bürger ein E-Auto schenken. Ne. Bei uns wird es ja immer noch subventioniert. Also es muss subventioniert werden. Einkommensschwacher Haushalt kann aktuell so 6.000 Euro Zuschuss bekommen, wenn er ein Elektroauto kauft. Die Staatskassen sind aber leer. Es war vor ein paar Jahren noch anders und man hat sich an die Subventionen gewöhnt. Inzwischen muss der Bundeshaushalt echt gucken, für was habe ich eigentlich noch Geld und muss ich wirklich alles subventionieren und kann ich noch alles subventionieren?
Das Problem ist doch ein anderes. Das Problem ist, dass bei uns, so weiß ich das jedenfalls von vielen Nachbarn, ich habe selbst kein Auto, weder ein E-Auto noch ein anderes, aber die sagen, naja, bisher ist die Ladeinfrastruktur gar nicht da. Es ist gar nicht nur die Frage, ob ich mir das E-Auto leisten kann, sondern auch, wo kann ich denn damit tanken?
Ich glaube, die
und da ist der Staat dann schon wieder gefragt.
Ich glaube, die grundsätzliche Frage, die dahinter steckt und die, glaube ich, jetzt angesichts dieses Krieges viele sich auch nochmal stellen, ist, was ist denn für uns die ökonomisch sinnvollste Lösung? Also Sie haben es gesagt, Herr Wetzel, wir haben die Kosten, die natürlich eine Umstellung, die auch so ein E-Auto natürlich mit sich bringt. Wir haben aber auch natürlich Kosten, weil wir abhängig sind von Öl und Gas von anderen Ländern und von Lieferungen, die im Moment eben sehr teuer sind. Und es gibt ja auch schon Leute, die sagen, die auch knapper werden. Also ist es nicht einfach so eine Rechnung, ich habe Kosten auf der einen und Kosten auf der anderen Seite und die muss ich halt dann übereinander legen und gucken, was macht mehr Sinn?
Ja, in der Tat. Ne? Eine Kosten-Nutzen-Rechnung sollte man anstellen. Bisher fällt die halt nicht gut aus, ja, weil Wind und Solar decken, wie gesagt, am gesamten Primärenergiebedarf jeweils weniger als 5%. Und wir haben die mit 450 Milliarden Euro subventioniert, also insgesamt alle Ökostromtechnologien und ist nicht viel rausgekommen. Wir sind immer noch zu 80% abhängig. Und ne, jetzt muss man sich gucken, was kann man sich noch leisten. Ich bin ja Marktwirtschaftler, ich würde auf den Markt vertrauen und hoffen, weil ich weiß, dass der Staat nicht alle Probleme mit Geld lösen kann. Er ist nämlich gerade pleite, insbesondere in Deutschland. Und deswegen muss man auf marktliche Lösungen setzen. Ja, ich würde beim Klimaschutz auf den Emissionshandel setzen, weil das das marktwirtschaftlichste und effizienteste Instrument ist. Und nicht auf Verbote, nicht auf Subventionen. Ich würde auf Langfristverträge setzen. Ich würde auf eine breite Diversifizierung des Einkaufs setzen. Also sich nicht von einer Energiequelle abhängig machen, nicht nur von den Amerikanern abhängig machen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, die Möglichkeiten des Staates sind dann irgendwo begrenzt, auch finanziell. Ja.
Vielleicht gehen wir nochmal, bevor wir auf die Zukunft schauen, nochmal einen Schritt zurück und gucken nochmal auf die Situation jetzt, wo sie ist. Wir haben die Situation, dass Energie seit Beginn des Krieges in Deutschland teurer geworden ist, an der Tankstelle, aber auch der Öl- und der Gaspreis, was die Unternehmen wieder belastet. Und ich glaube, die Frage, die sich im Moment die Leute erstmal stellen, ist, kann ich das überhaupt alles noch langfristig bezahlen? Und dann kommt die Frage, kann der Staat mich irgendwie unterstützen? Vielleicht müssen wir da jetzt mal in die Diskussion nochmal einsteigen. Wäre es denn sinnvoll, wenn wir in dieser Situation jetzt doch wieder sagen, der Staat müsste an der einen oder anderen Stelle steuernd, preisdämpfend, unterstützend eingreifen? Herr Wetzel, was meinen Sie?
Ja, es ist ja ganz eindeutig so, dass Benzin gerade nicht so teuer ist, weil wir im Iran einen Krieg haben, sondern weil der Staat für 60% des Benzinpreises verantwortlich ist durch Steuern und Abgaben. Mhm. Ne? So, also wenn man die Bürger entlasten will, dann kann der Staat das gerne tun durch eine Steuersenkung. Ja? Aber bisher hat man ja den Benzinpreis gerne erhöht mit der Begründung Klimaschutz. Ne? Macht Benzin schön teuer und Gas auch. Ne? Da ist ein Sparanreiz gegeben. Und das dient dem Klimaschutz. So, das war dann, da haben alle Hurra geschrieben, prima, wir machen Klimaschutz und dann machen THG-Quote, also die Treibhausgasquote, sowas verteuert, Benzin natürlich alles extra. Wenn man jetzt sagt, man muss die Bürger entlasten, dann könnte man dort anfangen.
Aber da frage ich mich schon, ist es...
Ich würde dem heftig widersprechen wollen. Wir haben, Herr Wessler hat das so ein bisschen spöttisch gesagt, wegen des Klimaschutzes. Ich glaube, da ist gar kein Spott angebracht. Diese Krise geht ja nicht weg, nur weil man sie belächelt. Wir wissen, dass wir CO2 einsparen müssen. Und ich bin mir völlig mit ihm, glaube ich, einig, dass wir das durch einen CO2-Preis in den Griff kriegen sollten. Das heißt aber doch, dass sich fossile Energien verteuern. Was macht man also, wenn die Leute sagen, naja, das Gas und das Öl wird teurer? Das andere kann ich mir noch nicht leisten. Und gleichzeitig haben wir im Hintergrund die Klimakrise. Dann muss man doch sagen, man muss es für die Leute leichter machen, auf die klimafreundlichen Energien umzusteigen. Und das passiert ja weltweit. Also weltweit boomen die Erneuerbaren, weil sie immer billiger werden. Wir müssen nur irgendwie da hinkommen. Und noch einen Satz, das schafft man doch dann am besten dadurch, dass man das eine billiger macht und das andere teurer. Also wir könnten beispielsweise die Stromsteuer wegnehmen. All das, was die Erneuerbaren im Moment wettbewerbsfähiger macht, indem man dort auch die staatlichen Belastungen wegnimmt und die fossilen teuer lässt, macht Sinn langfristig. Denn wie gesagt, diese Krise haben wir, die nächste wird kommen.
Genau, das ist auch aus meiner Sicht die sinnvollste Vorgehensweise, denn diese Krise, wie Sie, Frau Pinzler, sagen, die nächste wird kommen, das ist natürlich gut möglich und deswegen ist es wichtig, dass die Bundesregierung die Krisenresilienz nicht nur von den Unternehmen, sondern auch von den Privathaushalten stärkt, indem sie eben an anderer Stelle entlastet, um mit diesen Preissteigerungen an der Zapfsäule, die ja natürlich auf die geopolitische Entwicklung zurückgeht, besser abfedern können und besser damit umgehen können. Also wir haben ja auch in unserer Umfrage unter unseren Mitgliedern gesehen, das hatte ich ja vorhin auch gesagt, dass viele Unternehmen bereits Investitionen verschieben oder reduzieren. Und das wären ja eben auch Investitionen in eine elektrische Firmenflotte, in eine Photovoltaikanlage, die halt eben erforderlich sind, um eben von der Abhängigkeit von den fossilen Energieträgern wegzukommen.
Und ich meine, wenn ich höre, dass die Bundeswirtschaftsministerin aktuell warnt, dass Ende April möglicherweise uns der Sprit ausgehen könnte, dann frage ich mich schon auch so ein bisschen, Herr Wetzel, ist es das richtige Signal, wenn ich dann den Spritpreis drücke? Also müsste nicht eher das Signal sein, Leute, das ist knapp und deswegen müsst ihr damit sparsam umgehen? Also ich sag mal ganz provokant, lieber autofreier Sonntag?
Ja, unbedingt. Also das Preissignal, das Knappheitssignal, das mit dem Preis transportiert wird, das muss unbedingt ankommen. Ja, wenn der Staat jetzt reingeht und so tut, durch Subventionen, durch Tankrabatte und so weiter, es gäbe gar keine Knappheit, dann ist das fatal, weil der Staat kann nicht einen sehr langen Konflikt finanziell durchhalten mit Subventionen. Ja, also das Knappheitssignal muss beim Verbraucher ankommen und er muss sparen, wozu er auch verschiedene Möglichkeiten hat.
Aber das ist natürlich ein Widerspruch zu dem, was Sie eben gesagt haben, dass man die Steuern vom Sprit wegnehmen sollte.
Ja, nö, ich habe gesagt, wenn man, sagen wir mal, durch kurzfristige soziale Notlagen eingreifen müsste oder wollte, dann könnte man dort anfangen. Das hat man relativ schnell in der Hand. Ich habe nicht gesagt, dass es heute schon der Fall ist. Es hängt viel davon ab, wie lange dieser Konflikt anhält. Im Augenblick würde ich dem Staat raten, alle Pfeile im Köcher zu lassen und noch nicht einzugreifen und die Preise erstmal wirken zu lassen. Wenn wir in 6 Wochen, 8 Wochen wirklich soziale Notlagen haben oder ganz schlimme wirtschaftliche Auswirkungen haben, dann brauchen wir noch ein Instrumentarium, auf das wir zurückgreifen können. Und dann könnte man auf solche Steuererleichterungen oder auch sogar Pendlerpauschalen und so weiter zurückgreifen.
Und da wissen wir ja aus der Runde der letzten Krise, als die FDP damals den sogenannten Tankrabatt durchgesetzt hat, dass das echt teuer war. Mhm. Und es war eben überhaupt nicht sozial gestaffelt. Das heißt, die Leute mit den dicken Autos, die haben viel mehr davon profitiert als die mit den kleinen. Also da war keine soziale Komponente drin. Man kann tatsächlich argumentieren, irgendwann kann sich die Krankenschwester es nicht mehr leisten, zur Arbeit zu fahren. Und da muss man was tun. Man muss es aber natürlich nicht bei den sehr Gutverdienenden tun.
Bei der Pendlerpauschale ist es natürlich nur so, dass da ja die Entlastung dann im Nachhinein kommt und ist ja wichtig jetzt, gerade momentan ist das für die Verbraucher und die Unternehmen, was getan wird. Aber ja, das ist natürlich die Frage aller Fragen momentan, wie das gelingen kann.
Aber was würde sich denn die Wirtschaft, was würden sich denn die Unternehmen da an Unterstützung wünschen?
Also aus unserer Sicht ist es tatsächlich am besten zu gucken, wo kann man die Unternehmen entlasten an anderer Stelle, weil ja eben die hohen Spritpreise eben ein Marktsignal sind und es da tatsächlich keine gute Idee wäre, künstlich einzugreifen. Und da wären zum Beispiel diese Vorschläge wie die Stromsteuer für alle Verbraucher und Unternehmen zu senken oder auch bei den Netzentgelten die Entlastung über das Jahr 2026 hinaus zu gewährleisten. Und natürlich auch in anderen Bereichen, überall da, wo Entlastungen möglich sind, wäre das gut, um eben dafür zu sorgen, dass die Unternehmen mehr Geld im Portemonnaie oder in der Kasse haben, um dann mit solchen Preissteigerungen umgehen zu können oder da auch die entsprechenden Schlüsse draus zu ziehen. Möchte ich weiter meine Versorgung auf Öl und Gas basieren lassen oder versuche ich irgendwie mich nach und nach auf erneuerbare Energien umzurüsten?
Beim Strombereich hat der Staat schon eine Möglichkeit, sehr schnell zu reagieren, bei Öl und Gas halt nicht so sehr. Aber im Strombereich zum Beispiel kann man auf eine Maßnahme zurückgreifen, auf die auf Robert Habeck ja zurückgegriffen hat, nämlich Reserve-Kohlekraftwerke kurzfristig zurück an den Markt zu lassen für eine Übergangszeit, ja, für eine begrenzte Zeit, um eine Notlage zu überstehen. Wir haben aktuell 6,7 Gigawatt an Kohlekraftwerken, Steinkohlekraftwerken in der Landschaft stehen als Reserve. Die nehmen nicht am Markt teil, da sitzen Betriebsmannschaften drin, aber die machen nichts. Wenn man die zulässt, dass die wieder produzieren für diese Notlage, dann würde an dieser Einsatzreihenfolge von Kraftwerken an der Strombörse, dieser Merit-Order-Kurve, da würden die teuren Gaskraftwerke hinten rausgedrückt werden und der Strompreis würde über die ganze Breite deutlich fallen.
Ja, vielleicht müssen wir das nochmal ganz kurz erklären, bevor wir darüber diskutieren, ob das eine gute Idee ist. Herr Wetzel, können Sie nochmal beschreiben, wie hängen denn der Strom- und der Gaspreis zusammen? Also warum führt die Verteuerung des einen automatisch dann auch zu einer Verteuerung des anderen?
Ja, also bei einer bestehenden Stromnachfrage wird das billigste Kraftwerk zuerst ans Netz gelassen, steigt die Stromnachfrage dann weiter, kommt das zweitbilligste Kraftwerk dran und so weiter und so fort. Und dann steigt die Stromnachfrage im Laufe des Tages oder des Monats immer weiter, dann kommt am Ende das letztteuerste Kraftwerk ran, also im Grunde das teuerste Kraftwerk, das noch da ist, ist dann das Gaskraftwerk. Die haben die höchsten variablen Kosten wegen ihres Brennstoffs. So. Und die kommen meistens ganz zum Schluss dran. Aber nach einer normalen Angebotsfunktion ist es halt so, dass immer das letzte Grenzkostenkraftwerk dann auch den Marktpreis für alle anderen setzt. Ja.
Dann zahlen wir den teuren Preis für das teure Gaskraftwerk für alles.
Genau. Und die Windkraft und die Solarkraft, die überhaupt keine variablen Kosten hat, die profitieren davon genauso wie auch Kohlekraftwerk oder alle anderen. Nicht? Also das Gaskraftwerk, wenn das den Preis setzt, das tut es in fast der Hälfte der Stunden des Jahres, zieht das den Strompreis nach oben. Man möchte also nicht, dass das Gaskraftwerke so eine Rolle haben. Und das könnte man verhindern, indem man in der Mitte dieser Angebotskurve die Kohlekraftwerke aus der Reserve wieder reinschiebt. Dann fallen die Gaskraftwerke hinten raus und die ganze Merit-Order-Kurve, diese Preiskurve, Angebotskurve, die fällt, die sinkt. Und zwar über die gesamte Breite. Alle bekommen da ein bisschen weniger Vergütung, alle Kraftwerksbetreiber. Deswegen sind auch nicht alle Fan davon, dieser Lösung. Aber Habeck hat es gemacht mit Erfolg bei der letzten Energiekrise. Und auch dieses Instrument würde heute dann immer noch zur Verfügung stehen.
Ich musste gerade lächeln, als Sie jetzt zweimal Habeck gesagt haben, weil unsere jetzige Wirtschaftsministerin, Frau Reiche, ja versucht, Habeck, wo immer es möglich ist, aus der Geschichte zu streichen und all das zu tun, was er nicht gemacht hat. Mal schauen, ob sie darauf zurückgreift. Aber die letzte Regierung hat natürlich noch was gemacht, was ganz interessant war. Sie hat dann diese sogenannten Übergewinne abgeschöpft, also diejenigen, die viel Geld mit der Krise verdient haben. Und das ist eine Idee, die man, glaube ich, wenn es um Finanzierungslücken bei einem Staat geht, der sowieso im Moment große Haushaltslöcher hat, natürlich auch eine Idee, die man noch mal bemühen könnte und sagen könnte, naja, ihr Mineralölkonzerne, ihr macht im Moment einen riesen Extragewinn mit den Preisen, weil ihr ja zwar den Weltmarktpreis uns abnehmt, aber einen Teil des Öl und des Gases schon viel früher zu sehr günstigen Kosten eingekauft habt, das nur nicht weitergibt.
Naja, die müssen natürlich zu Wiederbeschaffungskosten auch verkaufen. Ne? Also wenn sie ihre billigen Bestände noch zu alten Preisen verkaufen, dann können sie nicht wiederbeschaffen. Deswegen gibt es da schon so eine gewisse Notwendigkeit, dass sie ihre Preise nach den Rohölnotierungen setzen.
Und also ich höre da keine Sympathie bei Ihnen raus für die Übergewinnsteuer?
Nee. Also die Übergewinnsteuer, die damals erhoben worden ist, die wird ja immer noch beklagt. Die hat 2,5 Milliarden Euro eingebracht im Bundeshaushalt. Bin nicht sicher, ob der Verbraucher davon irgendwas gesehen hat. Und überdies laufen dann noch Klagen dagegen, ja, von Mineralölunternehmen. Und vielleicht muss der Bundesregierung das wieder rausrücken. Ja, und dann verstehe ich das System auch nicht so richtig. Also es gibt ja einige Konzerne oder Branchen, die machen enorme Gewinne gerade. Ja, sagen wir mal, Siemens Energy macht enorme Profite mit Energietechnik oder Rheinmetall macht enorme Gewinne mit Rüstungsgütern. So. Mhm. Sind das Übergewinne? Müssen wir die dann auch besteuern, weil die auf Staatskosten Übergewinne machen? Oder sind das die Guten und nur die Ölkonzerne sind die Bösen und die müssen dann mit einer Steuer bestraft werden? Also ich verstehe die Systematik einfach nicht.
Ich verstehe die Moralisierung nicht ganz. Also ich würde gar nicht von Gut und Böse reden. Ich würde sagen, wenn jemand sogenannte Windfall Profits macht, also eine Krise dadurch massiv ausnutzt, dass er Preise am Markt erzielt, die überhaupt gar keine Relation zu dem haben, was er dafür bezahlt hat, dann kann man schon sagen, dass der Staat darauf Steuern erheben kann.
Ja, ist das denn so? Von heute auf morgen ist das Angebot von Öl und Gas um 20% eingebrochen. Alles, was durch die Straße von Hormuz ging, halt, weil das wegfällt. Mhm. Ne? Sollte mich doch sehr wundern, wenn ein Angebotswegfall von 20% nicht sofort für Preissteigerung, ich meine, das ist ja natürlich auf dem Markt. So, deswegen sehe ich jetzt nicht direkt, wo der Übergewinn sein soll.
Wenn man es nochmal in der Rückschau sich anguckt, wie die Gewinne der Mineralölkonzerne in der Ukraine-Krise waren, dann sind die explodiert, dann sprengen die jede Vorstellung. Also rückblickend kann man schon sagen, dass da eine Menge an Extragewinn mit drin lag.
Wichtig ist aus meiner Sicht natürlich auch nochmal, dass so eine Übergewinnsteuer natürlich einen gewissen Teil des Gewinns abschöpft. Da hat der Staat dann was von. Dann ist aber natürlich wieder die Frage, was passiert damit? Und zum anderen aber auch, ändert sich ja dadurch für die Verbraucher an der Zapfsäule nichts. Also das kann natürlich eine Möglichkeit sein, aber da möchte ich auch immer noch mal die Frage stellen, welches Ziel und welchen Zweck eine solche Steuer haben sollte.
Also vielleicht halten wir einfach mal fest, wir haben diese Folgen des aktuellen Kriegs einerseits auf den Preis und andererseits eben möglicherweise auch auf die Versorgung. Das alles hat Auswirkungen auf uns Verbraucherinnen und Verbraucher, direkt natürlich, aber auch indirekt. Herr Kabel, wir haben so ein kleines Mini-Bisschen Hoffnung auf Aufschwung in Deutschland gehabt. Jetzt haben wir diesen möglicherweise Mangel, wir haben den Preisdruck. Was kostet uns das?
Ja, auf jeden Fall kostet uns das Vertrauen von den Unternehmen, weil die natürlich jetzt gerade die Hoffnung hatten, dass es wieder einen gewissen Aufschwung gibt, ein Wachstum und das jetzt wieder eine große Unsicherheit gibt. Aber da ist es natürlich so, dass wir jetzt noch nicht seriös sagen können, was da dann tatsächlich an Kosten für unsere Unternehmen entstehen wird. Das Einzige, was wir eigentlich ziemlich sicher sagen können, ist, dass selbst wenn jetzt sich die Situation ändert, dass schon so viel ins Rollen gekommen ist, dass es schon deutliche Auswirkungen geben wird auf die Unternehmen. Aber das jetzt wirklich in Zahlen zu beziffern, das ist wahrscheinlich dann auch noch zu früh.
Sie meinen, wenn sich die Situation ändert, also wenn doch jetzt der Krieg einigermaßen schnell zu Ende geht?
Genau, wenn sich die gesamte Lage im Nahen Osten wieder beruhigt und das kriegen wir aus Gesprächen mit unseren Mitgliedern mit, dass natürlich jetzt sich schon bei den Lieferketten, bei den Fracht- und Transportkosten was verändert hat und auch die Rohstoffpreise schon gestiegen sind. Also das ist ein Punkt, den wir sehen, aber dadurch, dass wir auch so deutliche Unterschiede in den einzelnen Branchen haben, die bei uns vertreten sind, ja, ist das eine Sache, die wir leider noch nicht absehen können.
Aber ich glaube, diesen schönen Satz, Prognosen sind unsicher, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Ich glaube, das ist genau das Problem, in dem wir stecken. Die Frage ist das ein kurzfristiges Problem, was wir haben, ein mittelfristiges oder ein langfristiges? Wenn das tatsächlich ein langer Krieg wird, diese Straße von Hormuz lange geschlossen bleiben wird, dann wird es wirklich problematisch. Dann wird das für mehr Inflation, für weniger Wachstum sorgen und wenn es ganz schlimm läuft, sogar für sowas, was man Stagflation nennt. Also Inflation plus kein Wachstum und dann müssen wir uns wirklich Sorgen machen.
Und sind wir in so einer Situation dann noch irgendwie handlungsfähig? Also können wir dann noch, kann die Politik dann noch wirklich Entscheidungen treffen, die auch langfristig richtig sind? Oder sind wir dann einfach nur mittendrin in der Krise und getrieben von, weiß ich nicht, Mangellage und Preisdruck?
Ja, am besten wäre es natürlich, wenn man immer, bevor die Krise eintritt, was macht. Und
Na klar, aber das hätte, ja.
Genau, aber das ist eben auch das, was wir immer nur unseren Unternehmen raten. Und das ist auch das, was ich heute sagen würde. Wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, dass es gut sein kann, dass die nächste Krise wiederkommt. Und dann ist aus unserer Sicht wichtig, ist, dass man vorbereitet ist. Deswegen muss man da jetzt alles dafür tun. Und wenn man die Möglichkeit hat, jetzt was zu ändern an der Situation und eben die Energieversorgung unabhängiger von diesen fossilen Energieträgern aufzustellen, dann sollte man das tun. Aber ja.
Ja, aber jetzt sagt Herr Wetzel Kohlekraftwerke. Also das war eben meine Frage, ob man jetzt eben in einer Situation ist, wo man gar nicht über so Langfristiges nachdenken kann, sondern eben ganz schnelle, pragmatische Entscheidungen treffen muss, die vielleicht aber langfristig dann in eine Richtung gehen, die wir eigentlich nicht wollen, Frau Pinzler. Sehen Sie diese, ich sag mal in Anführungszeichen,
also
Gefahr?
Gefahren sind im Moment überall und ich glaube, diese Ausnahmesituation, die wir als Deutschland lange in der Geschichte hatten, dass auf der Welt eine Krise die nächste jagt und wir da immer irgendwie so durchkommen und uns nicht berührt. Ich glaube, wir müssen leider davon ausgehen, dass das in Zukunft nicht mehr der Fall sein wird. Und deswegen würde ich mir von dieser Bundesregierung eben nicht nur das kurzfristige, schmeißen wir die Kohlekraftwerke an, machen wir vielleicht den Benzinpreis etwas billiger als Reaktion, sondern in viel längerfristigeres Denken. Also wie stärken wir die Resilienz in diesem Land, sodass wir nicht nur diese Krise bekämpfen, sondern dann gleich für die nächsten schon auch mitdenken. Und da komme ich immer wieder zu der Antwort, wir müssen unser Energiesystem umbauen, damit wir resilienter werden, damit uns sowas nicht mehr so böse trifft wie jetzt.
Genau, und da müssen wir natürlich aber dann auch gucken, dass wir eben nicht von der einen Abhängigkeit in die nächste Abhängigkeit rutschen, sondern da auch im Blick haben, dass natürlich die seltenen Erden oder auch der große Teil von Wasserstoff, der dann künftig genutzt werden sollte, natürlich auch wieder diese Möglichkeiten hat. Aber das ist eben was, was wir dann, ja, ich sag mal, in der Transformation des Energiesystems berücksichtigen müssen. Aber grundsätzlich gebe ich Ihnen da recht, Frau Pinzler.
Ja. Noch einen Punkt, Herr Wetzel, und die Wirtschaftsministerin ist sehr früh für Monaten schon von den Grünen, nachdem die aus der Regierung rausrotiert sind, gewarnt worden, dass die Gasspeicher leer laufen. Das hat sie nicht wirklich interessiert. Und das ist ein Teil des Problems, in dem wir jetzt stecken, dass diese Wirtschaftsministerin tatsächlich die Frage der Resilienz und damit auch, Herr Wetzel, da sind wir uns wahrscheinlich in dem Punkt dann tatsächlich mal einig, das Speichern auch von Öl und Gas schlicht und einfach vernachlässigt hat.
Das Speichern von Öl und Gas, zumindest das Speichern von Gas, war nicht Staatsaufgabe. Das hat man dem Markt überlassen. Ne? Das haben die Unternehmen selber gemacht. Nach der Ukraine-Krise ist der Staat reingegangen mit über 13 Milliarden Euro und hat mit diesem Staatsgeld weltweit zu höchsten Preisen Gas aufgekauft und hat die Speicher wieder gefüllt. Ich glaube, es ist klar, dass man das nicht jedes Jahr machen kann und sollte. Ne? Insofern ist das, glaube ich, ein bisschen wohlfeil zu sagen, irgendwie der Staat hat irgendwie gepennt oder so. Also das war einfach immer, bisher hat das der Markt gemacht. Und inzwischen hat Frau Reiche tatsächlich auch eine strategische Gasreserve auf den Weg gebracht.
Einfach, ne? Weil, also, der Markt auch nicht funktioniert hat jetzt unter den aktuellen Gegebenheiten,
Weil
Gas sehr teuer ist.
Der Krieg läuft seit 10 Tagen und jetzt zu sagen, ja, Frau Reiche, zu spät. Ich meine, wie gesagt, bisher hat der Markt grundsätzlich funktioniert.
Sie hätte die Gasfüllstände schon viel früher dafür sorgen können, dass die höher sind, als die Gaspreise noch niedrig waren.
Ja, wie denn? Mit staatlichen Gaskäufen, mit Steuergeld oder wie?
In der Ukraine-Krise ist es tatsächlich mit Steuergeld passiert. Darauf waren auch dann alle ganz froh, dass wir das Gas hatten. Sie hätte in dieser Krise oder vor dieser Krise schlicht und einfach darauf achten können, dass die Füllstände höher sind.
Ja, ich meine, da gibt es doch gesetzliche Vorgaben und die wurden alle erreicht. Ja. Wurde ja auch die Bundesnetzagentur als sehr unabhängige Behörde mit eingebunden. Also, dass der Staat jetzt komplett darauf nicht geachtet hätte, kann ich jetzt nicht so richtig nachvollziehen.
Und damit sind wir genau in dieser neuen Welt. Diese neue Welt verlangt von uns und verlangt auch von unserem Staat ein größeres Nachdenken über Resilienz und über die Frage, wie können wir unabhängig sein in Krisen. Und da würde ich dieser Regierung vorwerfen, darauf hat sie zu wenig geachtet.
Ich möchte noch kurz einen Hinweis geben, dass es so ein Reflex ist, jetzt die Energiewende beschleunigen und dann werden wir unabhängig von den Scheichs. Ja, so, das hört man ja immer. Also die Energiewende läuft gerade tatsächlich auf Hochtouren. Wir haben im vergangenen Jahr 17 Gigawatt neue Solarkraft bekommen. Man kann ja mal so die Daumenregel machen, 1 Gigawatt ist ein Atomkraftwerk. Also wenn die Sonne voll scheint, sind 17 Gigawatt wie 17 Atomkraftwerke, die in Form von Solaranlagen innerhalb eines einzigen Jahres neu zugebaut worden sind. Ich glaube, das war im vorletzten Jahr auch schon so der Fall und in diesem Jahr wird das wieder der Fall sein. Der Solarstrom kommt uns dermaßen gerade aus den Ohren raus im Sommer, dass die Regierung im letzten Jahr noch unter Habeck tatsächlich ein Notgesetz erlassen hat, das PV-Spitzengesetz, um die Netze zu stabilisieren gegen diese Solarstromschwemme. Ja. Und jetzt zu sagen, ja, beschleunigen noch mehr, noch mehr, noch mehr.
Aber das müssen wir vielleicht an der
Man muss natürlich auch dafür sorgen, dass jetzt die richtigen Dinge passieren. Und da ist zum Beispiel aus meiner Sicht so, dass da bestimmte Dinge, bestimmte Potenziale noch gar nicht gehoben sind, wie natürlich das Thema Digitalisierung. Das gesamte Energiesystem momentan ist ja noch und die Energieinfrastruktur so auf die Logik der fossilen Energieträger ausgerichtet. Und da muss man natürlich dann mit mehr Energiespeicher, mit Flexibilisierung der Nachfrageseite und dann entsprechend ja, Kraftwerken, die in Fällen von sogenannter Dunkelflaute eben eintreten können, das dann umbauen. Und das ist, glaube ich, was, wie wir es dann schaffen können, dass selbst so ein hoher Solarüberschuss besser nutzbar wird und dann eben auch das Energiesystem besser funktioniert.
Das ist ein interessanter Punkt und da ist auch wirklich ein Kernproblem. Nur gucken wir uns die Probleme genauer an. Ja, wir haben 870 Verteilnetzbetreiber in Deutschland, das sind diese kleinen Stadtwerke. 65% von diesen Unternehmen haben weniger als 30.000 Kunden. Das sind im Zweifel 2-3-Mann-Betriebe. Ne? Mhm. Und von denen jetzt zu verlangen, ja, digitalisiert mal eben schnell und so, das überfordert die. Ja? Und hinzu kommt die großen Verteilnetzbetreiber.
Ich meinte also, das gibt ja verschiedene Aspekte davon, von Digitalisierung, genau. Aber
Ja, und die großen Verteilnetzbetreiber, insbesondere E.ON, die 60% aller Windkraftanlagen und aller Solaranlagen anschließen, die geben in den nächsten 4 Jahren, investieren die 48 Milliarden Euro und allein 40 Milliarden in den Netzausbau in Deutschland, in den Verteilnetzausbau. Ne? Da kann man natürlich sagen, ja, warum investiert ihr nicht 100 Milliarden? Aber 40, das sind die größten Investoren in Deutschland aktuell. Und jetzt zu sagen, ja, dann beschleunigt mal, baut die Netze noch schneller aus, gibt 100 Milliarden aus in 4 Jahren, das finde ich ein bisschen wohlfeil. Also ich meine, da passiert gerade eine Menge. Wir haben eine Batteriespeicherflut und so weiter. Und die Netzbetreiber sind wirklich am Anschlag. Ja. Und jetzt einfach so ein bisschen zu sagen, ja, macht mal schneller, so, das haut nicht hin. Ne? Also das überfordert einfach auch tatsächlich Machbarkeiten, glaube ich.
Frau Hensel, Sie haben ja ein bisschen nach dem Positiven gefragt. Herr Wetzler hat doch eigentlich gerade was sehr Positives gesagt. Das boomt alles. Das ist doch eigentlich schön.
Das ist natürlich eine gute Nachricht, aber die Frage, die finde ich, die wir noch nicht endgültig geklärt haben, die aber, glaube ich, schon viele Leute auch im Moment umtreibt, ist, wozu führt die Situation, in der wir jetzt sind? Also, es boomt alles, wunderbar, dann warten wir noch ein bisschen und dann sind wir bei der nächsten Krise tatsächlich unabhängiger oder wir sind jetzt so tief in der Krise, dass wir diesen Boom eben gar nicht mehr vorantreiben können, dass wir eben lieber wieder das Kohlekraftwerk ans Netz nehmen, anstatt in Batteriespeicher zu investieren. Dieser Krieg ist fürchterlich und niemand möchte, dass dieser Krieg passiert. Ja, aber die Frage ist schon, welche Konsequenzen hat er? Also beschleunigt er Dinge oder führt er dazu, dass wir wieder Schritte zurück machen?
Ja, ich glaube, sind wir uns einig, dass dieser Iran-Krieg einen unheimlichen Push auslösen wird. Die Elektroautoverkäufe werden steigen, die Wärmepumpenverkäufe werden ansteigen, die Solarverkäufe werden ansteigen. In solchen fossilen Krisen, das haben wir nach der Ukraine-Krise auch gesehen, das ist wie so ein Konjunkturprogramm für diese ganze erneuerbaren Szene und die ganzen Produkte, die da verkauft werden. Also insofern passiert schon automatisch ein gewisser Schub. Also wahrscheinlich werden E-Autos den Händlern jetzt aus den Händen gerissen. Ne? Insofern braucht der Staat da möglicherweise auch nicht so viel, weil er auch nicht kann, auch nicht mehr so viel zu tun, weil die Preise schon Wirkung zeigen werden.
Ich habe in dieser Woche geschrieben, Donald Trump sorgt für mehr Klimaschutz. Das klingt ein bisschen zynisch, aber da würde ich Herrn Wetzel tatsächlich zustimmen. Der Schub, den sehe ich auch, weil viele Leute jetzt tatsächlich noch mal ganz neu auf dieses Thema schauen. Wir haben ja tatsächlich neben dieser Krise, die uns im Moment anschiebt, auch sowas wie Gesetze. Und auch unsere Gesetze sagen, wir können nicht zurück zu den Fossilen und so tun, als ob es dieses Klimaproblem nicht gibt. Das ist da und das ist natürlich der zweite starke Motor, zu sagen, wir müssen endlich dekarbonisieren.
Ja, genau. Ich denke auch, dass das vor allen Dingen nochmal stärker im Bewusstsein da ist und eben dazu beiträgt, dass mehr getan wird. Und zum anderen dann aber auch, dass vielleicht sich bei der Regulatorik auch noch ein bisschen was verändert, weil man jetzt sieht, okay, es muss ein bisschen mehr auf Wirtschaftlichkeit bei der Energiewende geachtet werden. Und da sowohl auf der Ebene des Bewusstseins als auch auf der Ebene der Umsetzung dann einige Dinge passieren.
Und wird die Wirtschaft dann langfristig davon profitieren?
Ja, also diejenigen, die sich umstellen, das sehen wir auch jetzt schon, die können ja momentan sagen, wir können entspannt auf die Energieversorgung blicken, haben dementsprechend dann auch ganz andere Möglichkeiten jetzt in einer Zeit, wo es natürlich nicht nur durch die Energiepreise hohe Belastungen gibt, sondern auch noch durch die ganzen Entwicklungen der letzten Jahre und können dann eben investieren in neue Maschinen, Innovationen umsetzen und sich dann auch insgesamt langfristig eine bessere Position am Markt sichern. Also da denke ich mal, gibt es diese Vorbilder jetzt schon und diejenigen, die noch auf dem Weg sind, sich umzustellen, die kriegen das mit und versuchen das dann auch nachzuahmen.
Also die Diskussion um die Energieversorgung der Zukunft hat neue Fahrt aufgenommen durch diesen Krieg, aber natürlich viele Entscheidungen, die wir jetzt treffen, bis die dann tatsächlich wirken, das dauert, wie überhaupt der ganze Umbau unseres Energiesystems noch dauert. Und kurzfristig sind wir eben jetzt gerade wieder mittendrin in dieser Energiekrise. Ich glaube, sehr viele Leute machen sich auch Sorgen. Also diese Frage nach den Füllständen der Gasspeicher, ich hatte die schon wieder, ehrlich gesagt, ein bisschen verdrängt. Die hatte man ja vor ein paar Jahren ständig, da hat man jeden Morgen da drauf geguckt. Jetzt ist die auf einmal wieder da. Vielleicht können wir so ganz am Ende unserer Runde noch mal so einen kleinen Tipp geben. Also wie kommt man denn als Verbraucherin und Verbraucher, auch als Mensch, der hier in Deutschland arbeitet, der natürlich auch auf die Wirtschaft schaut, wie kommt man denn gut durch diese Zeit jetzt? Was kann man tun?
Ich habe vor zwei Wochen den Umweltminister interviewt und der hat die Reform des Heizungsgesetzes so verteidigt, indem er gesagt hat, naja, vielleicht dadurch, dass wir jetzt das Verbot von Einbau von Ölheizungen aus dem Gesetz nehmen werden, haben wir vielleicht den Effekt, dass die Leute jetzt nochmal ganz unideologisch auf dieses Thema gucken und sich anschauen, was lohnt sich denn in meinen Keller einzubauen und was lohnt sich nicht. Und wenn die dann alle einfach nur mal anfangen zu rechnen, dann werden sie schlicht und einfach merken, die alte Ölheizung durch eine neue Ölheizung zu ersetzen, ist ökonomisch gesehen die blödeste Idee, die man haben kann. Und das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass die Leute schlicht und einfach anfangen zu rechnen durch diese Preise und wir dann bei dem rauskommen, worüber wir eben schon mal gesprochen haben, diesen Schub für die Energiewende.
Na klar,
aber die dann auch zu einer politischen Unabhängigkeit führt.
Na klar, aber wenn Sie jetzt Angst haben, dass das Gas im Winter in Deutschland nicht reicht, auch so eine Ölheizung auszubauen und eine neue Wärmepumpe einzubauen, das geht ja auch nicht von heute auf morgen, kann sich auch nicht jeder von heute auf morgen leisten. Also ich meine auch so noch vielleicht ein bisschen kurzfristiger, Herr Wetzel.
Ja, kurzfristiger gibt es natürlich Möglichkeiten zu sparen. Für den Autofahrer, ich fahre kein Auto, aber man kennt die Tipps. Wenn man E10 tankt statt E5, spart man schon mal Geld. Ne? Wenn man guckt, welche Tankstellen sind günstiger, durch die Stadt fährt oder auf diese einschlägigen Apps guckt, da kann man von Tankstelle zu Tankstelle im Schnitt 13 Cent sparen. Also einfach die richtige Tankstelle suchen. Das sind, glaube ich, so ganz entscheidende Sachen. Und dann wird man, glaube ich, gucken müssen, fahre ich vielleicht lieber Fernstrecken, lieber mit der Bahn, ja, oder verzichte ich auf den Flieger im Urlaub. Nicht? Das wird kommen, wenn diese Preise so bleiben erstmal. Ja.
Und muss genau, man, ich denke auch, dass es so ist, dass man halt kurzfristig nur begrenzten Einfluss hat, aber würde mich da auch Herrn Wetzel anschließen und zum Beispiel Unternehmen könnten auch überlegen, ob sie ihren Beschäftigten irgendwie die Möglichkeit geben, noch ein bisschen öfter im Homeoffice zu arbeiten, dass die dann vielleicht nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit fahren müssen, je nach Strecke, und den ÖPNV nutzen. Also da gibt es ja auch Möglichkeiten, die man nutzen kann.
Die wir aber im Moment noch gar nicht so diskutieren in Deutschland. Andere Länder sind da ja schon ein Stück weit weiter. Also wir reden nicht über autofreien Sonntag, wir reden nicht über mehr Homeoffice, sondern wir reden über Tankrabatt.
Ich glaube, die Regierung hat eine unglaubliche Angst, in das Lebensweltliche reinzugehen. Also irgendwie so zu klingen, als ob sie den Leuten Vorschriften zur Veränderung des Lebenswandels macht. Ich verstehe es auch nicht ganz. Man muss das ja tatsächlich gar nicht als Vorschrift formulieren, sondern man kann sagen, hey Leute, wenn ihr eure zugigen Fenster durch andere ersetzt, dann spart euch das demnächst Heizkosten. Oder wenn ihr statt mit dem Auto ins Grüne fahrt, die Kinder vielleicht mal aufs Fahrrad setzt, dann ist das auch noch gut für die Gesundheit. Also es muss ja nicht immer schrecklich klingen. Es kann tatsächlich ja manchmal zu mehr Lebensqualität führen.
Aber ein weiter so ist in dieser Situation eigentlich auf keinen Fall das Richtige, weder kurz- noch langfristig. Also wir sollten uns vielleicht auch alle schon mal darauf einstellen, dass wir im Winter die dicken Socken rausholen und vielleicht die Heizung wieder ein bisschen runterdrehen.
Na, wir hoffen, dass der Krieg vielleicht im nächsten Winter dann vorbei ist und dass wir jetzt erst mal in den Frühling kommen.
Ja, gut, jetzt kommen wir erstmal in den Frühling. Aber die Auswirkungen, haben wir ja von Herrn Kabul auch schon gehört, werden, egal wann er zu Ende geht, uns noch eine ganze Weile auf jeden Fall auch beschäftigen. Das war das Forum in SWR Kultur mit Geli Hensoldt und dem Thema am fossilen Tropf, was der Nahostkrieg für unsere Energieversorgung bedeutet. Es diskutierten Steffen Kabul, Referent für den Fachbereich Energie beim Deutschen Mittelstandsbund, und Petra Pinsler, Autorin bei der Zeit, und Daniel Wetzel, Wirtschaftsredakteur bei der Weltgruppe. Ich sage danke fürs Zuhören.